Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die 132. Ausgabe des Gunio Podcasts. Das ist euer Kompass für die digitale Welt. Für Entwickler machen wir das, für Webprofessionals und für alle, die im Maschinenraum des Internets zu Hause sind. Hi, hier ist Markus.
Und ich bin Sarah. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch.
Sarah, in der letzten Episode haben wir uns ja tief in die Widersprüche der KI-Welt gegraben zwischen Milliardeninvestitionen und fehlender Nachfrage nach Skills. Heute schalten wir den Gang mal ein wenig um. Weniger abstrakt, dafür sehr konkret. Wir haben eines der größten Klassentreffen der Webwelt in Europa verfolgt.
Genau, wir bringen einen ausführlichen Bericht vom WordCamp Europe 2025 aus Basel mit. Über 2000 Leute aus 84 Ländern waren da. Das war weit mehr als nur eine technische Konferenz. Es war fast eine Art Zustandsbeschreibung für das größte Publishing-Tool der Welt.
Und von diesem Giganten schlagen wir dann die Brücke zu einem Thema, das in Europa gerade extrem heiß gekocht wird und als digitale Souveränität bezeichnet wird. Denn so Open Source WordPress auch ist, der Takt wird dann doch primär in den USA vorgegeben. Wir schauen uns eine Alternative für einen etwas verwandten, aber eigentlich anderen Bereich an, nämlich für die tägliche Kommunikation, für die Online-Kommunikation, Messenger, Calls, Videokonferenzen, darum geht's auch.
Richtig. Wir tauchen tief in das Matrix-Netzwerk ein, eine dezentrale, föderierte Alternative zu den großen, geschlossenen Systemen wie Teams, Slack oder WhatsApp. Und wir zeigen natürlich, wie man das bei Gunio ganz einfach nutzen kann.
Ein volles Programm also von der globalen Verantwortung einer Software, eines Produktes bis zur knallharten, verschlüsselten Kommunikation für unter anderem deutsche Behörden. Also schnallt euch an. Wir starten in Basel. I've got a vision
in my mind. Das Neueste aus den Bereichen Hostings, Websites, Server, Technologie. Gonio, der Podcast von Gonio. Turn my dreams into
reality, oh yeah. Okay, Sarah, WordCamp Europe in Basel. Mein erster Gedanke bei solchen riesigen Konferenzen ist ja oft Networking, gibt vielleicht ein bisschen Catering, aber wie viel Substanz steckt da wirklich dahinter? Was war dein übergeordneter Eindruck?
Da klingt bei dir ein wenig Zynismus durch, aber die Substanz in Basel war unübersehbar vorhanden. Das eine alles überlagernde Thema war Reife und Sinnhaftigkeit, würde ich sagen, oder Maturity and Purpose. Es wurde ganz deutlich, WordPress ist kein reines Blogsystem mehr, schon lange nicht mehr. Es ist eine kritische Infrastruktur für Unternehmen, NGOs und sogar Regierungen weltweit geworden.
Kritische Infrastruktur, das ist ein starkes Wort. Woran macht sich diese Reife, von der du sprichst, fest?
Die Vorträge haben das in drei Bereichen gezeigt. Erstens technologische Reife, also die Fähigkeit, komplexe und sichere Lösungen für Enterprise-Kunden wie Banken zu liefern. Zweitens prozessuale Reife, die Arbeitsabläufe in der Entwicklung werden immer professioneller. Und drittens, und das fand ich am spannendsten, die Reife der Community. Es gab eine wirklich tiefgehende Reflexion über den gesellschaftlichen Zweck der Software.
Okay, das klingt tatsächlich nach mehr als nur, hier ist das nächste coole Feature. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Gesellschaftliche Verantwortung, das ist ja ein Thema, das in der Tech-Welt so eher als Feigenblatt verwendet wird.
Hier war es sehr konkret. Am eindrücklichsten waren die Keynotes von einem Entwickler namens Noel Tock von HumanMate. Noel hat in seinem Vortrag WordPress Without Borders gezeigt, wie WordPress in Krisengebieten zu einem Werkzeug für Resilienz geworden ist.
Also nicht nur die üblichen Erfolgsgeschichten und Erzählungen von irgendwelchen Marketing-Websites und Apps?
Ganz und gar nicht. Er hat als Beispiel Wohltätigkeitsorganisationen in der Ukraine genannt, wie East SOS oder Superhumans, die nutzen WordPress für ihre absolut überlebenswichtige Arbeit. Der entscheidende Punkt war der proprietäre Bezahlplattformen wie Buy Me a Coffee oder Patreon haben ukrainische Organisationen teilweise einfach von ihren Diensten ausgeschlossen.
Ja, das ist ein harter Punkt. Das ist der Unterschied zwischen einem offenen Protokoll, das man selber kontrolliert, und einer Plattform, auf der man Mieter ist. Wenn dem Vermieter deine Nase nicht mehr passt oder es politisch halt ungemütlich wird, fliegst du raus. Open Source ist da zensurresistent und verlässlich, zumindest ein Grad mehr verlässlich.
Exakt. Und Petja Rajkowska hat diese Erzählung dann weitererzählt und gezeigt, wie WordPress in Bulgarien das Rückgrat der Zivilgesellschaft ist. Da gibt es Projekte wie die Association of European Journalists, die gegen Desinformation kämpfen, oder den Anti-Corruption Fund, der Korruption aufdeckt. Sie nannte WordPress eine Infrastruktur der Hoffnung, das hat gesessen.
Wow, das rückt ja die tägliche Arbeit an einem Plugin oder Theme schon in ein ganz anderes Licht.
Absolut. Und es gab noch eine dritte Ebene der Verantwortung: Nachhaltigkeit. Charlotte Bax hat in ihrem Vortrag knallharte Zahlen auf den Tisch gelegt. Die IKT-Branche ist für 10% des globalen Energieverbrauchs verantwortlich. Sie hat direkt an die Entwickler appelliert, ressourceneffizienter zu arbeiten und ganz praktische Tipps gegeben, wie man den CO2-Fußabdruck einer Website reduziert. Das verbindet technische Optimierung direkt mit ökologischer Verantwortung.
Das ist ein Punkt, der uns als Hoster natürlich auch massiv beschäftigt. Effizienter Code braucht weniger Serverressourcen, verbraucht weniger Strom. Das ist gut für den Planeten und gut für den eigenen Geldbeutel. Ja? Also dieser Dreiklang: Krisenhilfe, Demokratieförderung, Nachhaltigkeit. Das, würde ich schon sagen, zeigt eine Dimension von Reife. Aber was ist mit dem Business? WordPress muss ja auch Geld verdienen und die Leute, die WordPress einsetzen, müssen auch Geld verdienen.
Genau, und das war der zweite große Block, die massive Professionalisierung gerade im Enterprise-Umfeld. Es gab zwei Fallstudien, die gezeigt haben, dass WordPress endgültig in der obersten Liga angekommen ist.
Lass hören, welche großen Namen trauen sich inzwischen auf WordPress?
Zuerst die Standard Chartered Bank. Das ist eine FTSE 50 Bank. Die nutzen WordPress als ihre primäre globale Webplattform für 150 Websites in 60 Ländern. Das muss man sich mal vorstellen. Die brechen damit bewusst den Zyklus von sauteuren Replatformings mit proprietären Systemen und beweisen, dass WordPress die höchsten Ansprüche an Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit erfüllt.
Eine globale Großbank auf WordPress? Das hätte man vor 10 Jahren niemandem erzählen können. Das beendet die Diskussion, ob WordPress sicher ist, in Anführungszeichen. Eigentlich ein für alle Mal. Sicherheit ist ein Prozess, keine Eigenschaft einer Software. Und wenn eine Bank das abbilden kann, dann geht das, dann ist das möglich.
Die zweite Fallstudie war Swiss Info, die internationale Plattform der SRG, also der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Die haben ihren Relaunch vorgestellt und sie betonten, dass der Wechsel zu WordPress nicht nur technisch war, sondern ein Mindset-Shift hin zu mehr Agilität. Die nutzen jetzt eine komponierbare Architektur mit WordPress VIP und AWS und können neue Features in Wochen statt wie früher in Monaten veröffentlichen.
Das ist der Kernvorteil. Weg von monolithischen, langsamen Systemen hin zu Flexibilität. Und das erfordert ja auch eine Professionalisierung im Webflow. Wurde da auch drüber gesprochen?
Und wie, das war ein riesiges Thema. Ash Shaw hat für einen Content-First Ansatz und die Nutzung von Designsystemen plädiert. Also, dass Design und Entwicklung von Anfang an auf einer gemeinsamen Basis aus Tokens und Komponenten arbeiten, um Reibung zu vermeiden.
Absolut überlebenswichtig in größeren Teams. Sonst entwickelt jeder an jedem vorbei, kennt man.
Miriam Roskind von Elementor hat dann argumentiert, dass Qualitätssicherung, QA, die Aufgabe des gesamten Teams ist. Sie plädiert für methodisches Testen aus Nutzersicht und einfache Checklisten. Sie hat sogar zugegeben, dass sie für jedes Familienessen ein Excel-Sheet mit mehreren Reitern führt und eine Reinigungsanleitung mit Checkliste für ihre Kinder erstellt hat.
Okay, das ist Hardcore QA. Aber es zeigt, dass es eine Haltung ist. Und was ist mit Automatisierung? Da muss doch auch was vorgekommen sein.
Oh ja, Marcel Tannik hat gezeigt, wie man mit WP, CLI und KI die manuelle, fehleranfällige Installation von WordPress-Instanzen komplett überflüssig machen kann. Seine Vision sind KI-Agenten, die Setups erstellen, Inhalte generieren und sogar Fehler selbst beheben.
Das ist die Zukunft. Wir bewegen uns weg von manuellen Klick-Orgien im Admin-Backend zu Infrastructure as Code und KI-gesteuerten Prozessen. Das passt auch zu dem Vortrag von Robert O'Rourke, oder? Der hat doch dafür plädiert, nicht für alles einen Custom-Block zu bauen in WordPress.
Genau, sein Thema war Komposition. Er sagt, statt ständig das Rad neu zu erfinden, sollten wir Core-Blöcke intelligent durch Block-Patterns und Filter wiederverwenden und erweitern. Das erhöht die Wartbarkeit und Effizienz massiv.
Musik in meinen Ohren gibt nichts Schlimmeres als Projekte, die mit 50 verschiedenen schlecht gewarteten Plugins zugeballert sind, die alle das Gleiche tun. Okay, wir haben also globale Verantwortung und krasse Professionalisierung. Was passiert denn im Maschinenraum selbst? Damit meine ich jetzt den WordPress Core.
Da gab es die traditionelle Fragerunde mit Matt Mullenweg, dem Mitbegründer von WordPress. Und da wurden die strategischen Weichen für die Zukunft gestellt. Ich habe das mal in ein paar Thesen zusammengefasst.
Immer her damit.
These 1, KI wird absolut zentral für die Zukunft von WordPress. Sie soll tief integriert werden, um Sicherheit durch Plugin-Scans zu verbessern, die Produktivität von Entwicklern zu steigern und die Inhaltserstellung zu erleichtern.
Logisch, die müssen da mitziehen, sonst sind sie weg vom Fenster.
Diese zwei, auch bei den Beiträgen zum Projekt SIN, dem Five for the Future Programm, soll der Fokus weg vom reinen Input hin zum Output. Es soll nicht mehr nur gemessen werden, wie viele Stunden jemand investiert, sondern was dabei konkret herauskommt.
Wie soll ich es kommentieren? Wichtiger Schritt. Also weg von der reinen Anwesenheitskultur hin zu einer Ergebniskultur. Das ist auch ein Zeichen von Reife.
Diese drei, ganz wichtig, die Zukunft hängt davon ab, junge Talente zu gewinnen. Es gibt Initiativen wie WordPress Campus Connect und eine neue Partnerschaft mit der Uni Pisa, bei der Studenten für ihre Beiträge zum Projekt Studienleistungen bekommen.
Sehr clever. Die nächste Generation von Entwicklern direkt an der Uni abholen und für Open Source begeistern, wenn das funktioniert. Was ist mit der Entwicklungsgeschwindigkeit? WordPress wird ja oft als langsam kritisiert.
Das war These 4. Die Geschwindigkeit muss hoch und es ist geplant, noch 2025 die Version 6.9 zu veröffentlichen und einen klaren Weg zu Version 7.0 zu definieren. Das war eine direkte Antwort auf einen Fragesteller, der forderte, let's make WordPress sexy again.
Den Ruf hört man mittlerweile öfter, aber da ist auch was dran. Also man darf technologisch nicht den Anschluss verlieren. Das hat viele Aspekte.
Und die letzte wichtige These, die auch für uns relevant ist, das zentralisierte Plugin-Verzeichnis von WordPress.org wird als entscheidender Vorteil für die Sicherheit gesehen. Einem föderierten System, wie es andere Projekte versuchen, erteilt Matt eine klare Absage. Das Risiko für die Lieferkettensicherheit wäre zu groß.
Das kann ich auch nachvollziehen. Ein zentraler, kuratierter Ort schafft Vertrauen. Das ist ein Trade-off zwischen totaler Freiheit und Sicherheit. Gab es auch Einblicke, wie im Core Entscheidungen getroffen werden, also für den Core? Das sieht von außen zumindest immer so ein bisschen wie Blackbox aus.
Ja, Jonathan Desrosiers ist ein Core-Committer, hat das sehr transparent gemacht. Er hat über die Wichtigkeit von Konsens, guter Begründung und der 80-20-Regel gesprochen. Und er hat die Abwärtskompatibilität als heiligen Pakt mit den Nutzern bezeichnet, der das Wachstum erst ermöglicht hat.
Das ist das Fundament von WordPress. Du kannst eine 10 Jahre alte Seite updaten und dann läuft sie immer noch. Das ist schon ein Wert an sich.
Er hat auch eine lustige Anekdote erzählt. Intern spielen die Entwickler ein Spiel namens Will It Break WordPress.org? Aber die noch bessere Version ist Will It Break Matt Site? Wenn das passiert, ist das fast eine Art Ehrenzeichen, weil man einen sehr alten und obskuren Teil des Codes gefunden hat.
Herrlich. Ja, das zeigt den menschlichen Aspekt dahinter, den man halt auch hat auf solchen Konferenzen. Okay, fassen wir WordCamp mal zusammen. WordPress ist erwachsen geworden, nimmt eine globale Verantwortung ernst, erobert den Enterprise-Markt und professionalisiert sich massiv, ohne die Open-Source-Wurzeln zu vergessen. Da zeichnen wir jetzt ein ziemlich positives Bild.
Absolut. Die Zeit, in der WordPress belächelt wurde, ist definitiv vorbei. Die Konferenz hat eine Bandbreite gezeigt, von der Rettung von Menschenleben in der Ukraine bis zur Optimierung von Banken-Websites. Das unterstreicht die einzigartige Position von WordPress.
Ja, und das ist aber auch der Punkt, den ich am Anfang gemacht habe oder versucht habe anzutippen. So offen WordPress auch ist, das Zentrum der Macht und der kommerzielle das Zentrum der kommerziellen Entwicklung. Das liegt bei Automattic, das ist ein US-Unternehmen. Matt Mullenweg gibt auch dort die strategische Richtung vor. Ich meine, dem gehört der Laden. Und die Infrastruktur, auf der die großen Sites laufen, die ist eben bei US-Hyperscalern.
Genau. Und das ist ein wunderbarer Übergang zu unserem zweiten großen Thema. Denn dieser Wunsch nach mehr Kontrolle über die eigene digitale Infrastruktur, nach digitaler Souveränität, ist in Europa riesig zurzeit. Du erinnerst dich, wir haben über Gaia-X gesprochen, dass dänische Digitalministerium will weg von Microsoft-Produkten. Dieses Thema ist überall.
Richtig. Für deine Seite, dein CMS, da hast du ja noch eine Wahl. Es gibt neben WordPress jetzt auch europäisch zentriertere Open-Source-CMS. Ich denke da an Typo3, komplexes Ding, Joomla, okay, und Drupal auch mehr oder weniger komplex. Und die wollen auch komplex sein, ja. Weil sie halt sich an eine andere Zielgruppe richten oder an eine andere Art von Entwicklern, an eine andere Art von Website-Machern. Auch wenn die in viel kleineren Ökosystemen unterwegs sind als WordPress. Was ist mit deiner täglichen Kommunikation, deinem Messenger, deinen Videoanrufen?
Da sieht es düster aus. Fast die gesamte westliche Welt kommuniziert über eine Handvoll US-amerikanischer, zentralisierter und geschlossener Plattformen. WhatsApp, Signal, Slack, Microsoft Teams. Die Daten liegen bei den Anbietern. Die Regeln machen die Anbieter.
Ja, und genau da sitzt eine Technologie an, die einen fundamental anderen Weg gehen möchte. Ein offenes, dezentrales und ein föderiertes Protokoll für Echtzeitkommunikation. Und das Beste dran, der Ursprung und die treibende Kraft dahinter, die sind europäisch. Und ich rede gerade vom Matrix-Protokoll.
Exakt. Deutschland ist hier sogar weltweit führend bei der Einführung. Der gesamte öffentliche Sektor setzt auf Matrix, um sichere und interoperable Kommunikation zu gewährleisten, ohne Abhängigkeit von Big Tech. Und genau das wollen wir uns jetzt mal im Detail ansehen. Und natürlich auch, wie man das ganz einfach bei Goneo nutzen kann.
Okay, Sarah, bringen wir uns mal auf Stand. Was genau ist Matrix? Wenn ich jetzt so Matrix höre, dann denke ich an Keanu Reeves, langen Ledermantel und so.
Den Ledermantel kannst du weglassen. Stell dir Matrix am besten so vor wie SMTP für E-Mail. Es ist kein einzelner Messenger, sondern ein offener Standard, ein gemeinsames Protokoll für dezentrale Echtzeitkommunikation. Genauso wie du mit deinem GMX-Account eine E-Mail an einen Google-Account senden kannst, kannst du mit einem Matrix-Account auf deinem eigenen Server mit jemandem auf einem ganz anderen Server chatten oder telefonieren.
Das ist der Kern von Dezentralisierung. Es gibt keinen zentralen Punkt, den man abschalten oder kontrollieren kann. Woher kommt die Idee?
Die Gründer Matthew Hodgson und Amandine Lepape waren frustriert von der zersplitterten Landschaft angeschlossenen Kommunikationstools. Sie wollten die fehlende Kommunikationsschicht für das offene Web schaffen. Also haben sie 2014 das Open-Source-Projekt Matrix gestartet. Um das zu finanzieren und die Entwicklung voranzutreiben, haben sie die Firma Element gegründet, die den bekanntesten Client für Matrix entwickelt. Das Projekt selbst wird aber von der neutralen, gemeinnützigen Matrix.org Foundation überwacht.
Das ist ein bewährtes Modell. Eine kommerzielle Firma, die das Ökosystem antreibt, und eine Non-Profit-Stiftung, die den Standard schützt. Der entscheidende Punkt für mich ist aber die Datensouveränität. Wie stellt Matrix Datensouveränität sicher?
Ganz einfach. Bei traditionellen Tools wie Slack oder Teams wandern deine gesamten Daten in die Infrastruktur des Anbieters. Du hast Fragen zur Sicherheit, zum Speicherort, zu Drittanbieterzugriffen und bist am Ende im Vendor-Login gefangen. Bei Matrix und Element hostest du deinen eigenen Server, entweder bei dir im Keller oder bei einem Anbieter wie Goneo.
Das heißt, ich behalte die volle Kontrolle. Ich kann meinen eigenen Domainnamen auf dem Server einrichten. Und weil Matrix ein offener Standard ist, kann ich jederzeit meinen Anbieter wechseln und meine Daten mitnehmen. Da habe ich erstmal keine Abhängigkeit.
Genau. Und das Beste, alles ist standardmäßig Ende-zu-Ende verschlüsselt. Selbst der Server-Admin, also im Zweifel wir bei Goneo, hat keinen Zugriff auf die Inhalte der Kommunikation. Das ist ein echtes Zero-Trust-Modell.
Das Zauberwort ist hier Föderation. Das muss man, glaube ich, nochmal erklären. Das ist ja mehr als nur selbst hosten.
Richtig. Föderation bedeutet, dass verschiedene unabhängige Netzwerke miteinander arbeiten können. Element und Matrix bieten da verschiedene Modelle an. Das einfachste ist die geschlossene Föderation. Das ist quasi eine private Kommunikationsinsel für eine einzelne Organisation. Alles bleibt auf den eigenen Servern sicher und abgeschottet, aber intern hoch skalierbar mit Chats, Voice und Video.
Das ist also soweit ein Ersatz für einen zum Beispiel internen Firmen-Chat-Server. Aber was ist, wenn ich mit Partnern oder anderen Organisationen sicher kommunizieren will?
Dafür gibt es die Ökosystemföderation. Das baut auf dem geschlossenen Modell auf und verbindet mehrere Organisationen auf Einladungsbasis mit starker Identitäts- und Zugriffskontrolle. Jede Firma behält ihren eigenen Server und die Kontrolle über ihre Daten, aber sie können nahtlos und verschlüsselt miteinander kommunizieren. Die Verbindungen sind universell wie E-Mail und frei von Lizenzgebühren.
Das ist extrem mächtig. Man baut sich quasi ein eigenes, vertrauenswürdiges Kommunikationsnetzwerk. Und wie sicher ist das im Vergleich zu anderen großen Anbietern? Also Microsoft und viele andere auch, ja, werben ja auch mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zum Beispiel Microsoft Teams.
Das ist ein perfektes Beispiel, weil die Details den Unterschied machen. Einem Bericht von Forrester zufolge ist Element führend im Bereich sichere Kommunikation, gerade weil es auf Flexibilität, Föderation und Datensouveränität setzt. Die E2EE von Microsoft Teams ist extrem eingeschränkt. Sie funktioniert nur in 1:1 Anrufen oder speziell geplanten Meetings und auch nur, wenn man bestimmte Features deaktiviert.
Moment, das heißt, der normale Gruppenchat in einem Kanal, der ist nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt?
Korrekt. Gruppenanrufe und Kanaldiskussionen sind nicht E2E. Und was noch schlimmer ist, wenn du ein angeblich verschlüsseltes Meeting hast, gilt das nur für Audio und Video. Der Chat im Meeting oder geteilte Dateien sind es nicht.
Ist ja Wahnsinn. Ha? Also das ist Security Theater. Man wiegt die Nutzer in einer gewissen falschen Sicherheit. Da ist ein Schlosssymbol, also denke ich, hey, ist doch alles sicher. Aber wenn ich eine vertrauliche Info in den Chats poste, liegt die mehr oder weniger unverschlüsselt auf Microsoft-Servern. Das ist, weiß ich, nicht so schön.
Es kommt noch schlimmer. Teams bietet keine persistente Geräteverifizierung. Das heißt, du müsstest bei jedem einzelnen verschlüsselten Anruf manuell einen Zahlencode mit dem Gegenüber abgleichen, um sicherzugehen, dass kein Man-in-the-Middle-Angriff stattfindet. Das macht in der Praxis natürlich niemand.
Ja, also von daher muss man mal über das Sicherheitskonzept da nachdenken. Bei Element oder Signal ist die Verschlüsselung der Standard, nicht die Ausnahme, die man umständlich irgendwie aktivieren muss. Und vor allem kann man bei Element den Server selbst betreiben, was es physisch und rechtlich unmöglich für Dritte macht, das System zu kompromittieren. Das ist ein Grad an Sicherheit, den eine zentralisierte Plattform prinzipiell nicht bieten kann.
Genau deshalb setzen so viele sicherheitskritische Organisationen auf Matrix. In Deutschland ist die Liste beeindruckend. Die Bundeswehr mit dem BW-Messenger, das Gesundheitswesen mit dem TE-Messenger, die öffentliche Verwaltung mit OpenDesk und Phoenix. Und dazu kommen noch unzählige Universitäten. Das ist keine Nischentechnologie mehr, das ist etabliert.
Okay, das ist überzeugend. Dezentral, Open Source, Ende zu Ende verschlüsselt und selbst gehostet. Das ist die Definition von digitaler Souveränität, wenn du mich so fragst. Aber der Gedanke, einen eigenen Messenger-Server aufzusetzen, zu warten, das schreckt schon viele ab. Das klingt kompliziert.
Und genau da kommen wir ins Spiel. Weil wir von dem Konzept absolut überzeugt sind, haben wir ein Angebot geschaffen, das diese Hürde nimmt. Goneo bietet fertig installierte und vorkonfigurierte Matrix-Server an.
Erzähl mal, was haben wir im Angebot?
Und wir haben 3 Pakete, je nach Bedarf. Es startet mit dem Messenger Server Basic für 4,0 € im Monat. Da sind 5 Benutzer und 20 GB Speicherplatz enthalten. Perfekt für kleine Teams, Familien oder Vereine, die ihre Kommunikation in die eigene Hand nehmen wollen.
Ja, und wenn ich mehr brauche oder mit anderen kommunizieren will?
Oh, dann gibt es den Messenger Server Advanced für 6 € pro Monat. Der bietet Platz für 20 Benutzer, 50 GB Speicher und das entscheidende Feature Föderation. Und damit kannst du dich mit dem globalen Matrix-Netzwerk verbinden oder dein eigenes Ökosystem aufbauen.
Und für die Power-User?
Für größere Organisationen oder ganze Communities haben wir den Messenger-Server All-In. Für 14 € im Monat gibt es 50 Benutzer, 250 GB Speicher und natürlich auch Föderation. Damit kann man schon richtig was bewegen. Der Punkt ist, wir nehmen den Nutzern die komplexe Einrichtung und Wartung ab. Man bekommt einen fertigen, sicheren Kommunikationshub unter der eigenen Kontrolle.
So, das war ein tiefer Ritt heute. Tiefer Ritt, gibt's sowas? Ja. Wir haben ja angefangen mit der globalen Verantwortung von WordPress, sind dann gegangen zu einer fundamentalen Architektur von sicherer Kommunikation und sind gelandet im Matrix-Netzwerk. Und wir empfehlen diesen Client dafür für das Matrix-Netzwerk. Element, kann man alles mitmachen. Was ist dein Fazit, Sarah? Was verbindet diese beiden Welten? Hier haben wir WordPress, hier haben wir Matrix-Element.
Für mich ist die Verbindung das Wort Reife. WordPress zeigt eine reife Community, die ihre Verantwortung versteht. Und Matrix ist die reife Antwort auf die Probleme der zentralisierten Tech-Welt. In beiden Fällen geht es darum, bewusst Entscheidungen zu treffen. Wie baue ich meine Website? Wie organisiere ich meine Entwicklungsprozesse? Und vor allem, wem vertraue ich meine Kommunikation an?
Okay, guter Punkt. Es geht um Kontrolle, es geht um bewusste Wahl. Nutze ich eine bequeme, aber geschlossene Plattform, bei der ich nur Gast bin? Oder nehme ich die Dinge selbst in die Hand mit Werkzeugen, die Open Source bietet? Und werde ich so zum souveränen Gestalter meiner eigenen digitalen Umgebung? Das muss man für sich entscheiden. Das WordCamp hat gezeigt, dass WordPress für den Content-Teil eine exzellente und offene Lösung ist. Und Matrix ist die logische Entsprechung für den Kommunikationsteil. Ich glaube, so kann man das sehen.
Genau. Und mit Angeboten wie unseren Matrix-Servern wollen wir diesen Schritt zur Souveränität so einfach wie möglich machen. Man muss kein Server-Admin sein, um die Vorteile von dezentraler Kommunikation zu nutzen.
So ist es. Die Werkzeuge sind da, man muss sie nutzen. Und damit sind wir am Ende für heute. Das war Episode 132 im GNU Webmaster und Web Professionals Podcast. Powered by Human and Artificial Intelligence and the Fear of Being Average. Großes Dank an alle fürs Zuhören. Alle Links, die Vorträge hier vom WordCamp, natürlich auch zu unserem Matrix-Angebot, findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode.
Hat es euch gefallen? Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann hinterlasst uns eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform oder schreibt einen Kommentar im Blog. Wir freuen uns über jedes Feedback. Bis zum nächsten Mal.
Dann sage ich Tschüss und Happy Hosting.